Was ist eigentlich das nachhaltige Modell von hybridem Arbeiten? Und ich glaube sehr deutlich, dass das ein Strukturwandel ist. Und ich glaube auch, dass das die A-Lagen betrifft, weil auch Gebäude in A-Lagen ja anders gedacht werden müssen. Ja, also wenn ich jetzt als Unternehmen früher mein Gebäude in einer A-Lage mit 5000 Quadratmetern bespielt habe und das jetzt 5000 Quadratmeter sind, meine Mitarbeiter aber auch Aufgaben remote oder hybrid erledigen können und ich das meinen Mitarbeitern ermöglichen möchte, brauche ich weniger Fläche. Ich würde eher sagen, die aus gutem Grunde bisher gewachsene Struktur mit 10-Jahres-Verträgen, auch mit Ausbau in Deutschland und so weiter, hat das eben bisher nicht vorgesehen. Und ich glaube, da ist es jetzt Aufgabe von uns allen, eben das, was viele Menschen sich wünschen, auch so umzusetzen, dass es für alle Beteiligten einen Mehrwert bietet.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir alle wissen nicht, wie wir in 5 oder 10 Jahren arbeiten wollen. Das sagt Dr. Christoph Schneider. Der CEO Deutschland von IWG ergänzt direkt. Das Büro hat ja einen Zweck und wenn der Zweck sich ändert, dann muss sich auch das Büro ändern. Es geht also um die Assetklasse, die in den vergangenen Jahren enorm unter Druck geraten ist. Flexibilität ist das Stichwort. Jetzt gerade. Ein Beispiel. Früher galt Open Space als Königsweg. Möglichst offen, möglichst wenig Wände, alle zusammen. Dann kamen Videokonferenzen, Calls, permanente Erreichbarkeit. Und plötzlich wurde klar, der geschlossene Raum ist kein Rückschritt, sondern ein funktionales Gegenmodell. Daraus ergibt sich eine zentrale Frage für Eigentümer und Nutzer. Was heute als 10-Jahres-Ausbaupaket geplant wird, kann in 2 oder 3 Jahren schon nicht mehr passen. Wie müssen also Gebäude gestaltet sein, damit sie die Anforderungen erfüllen, die heute noch gar nicht definiert sind? Und warum sind bereits heute selbst A-Lagen nicht von diesem Strukturwandel ausgenommen? Christoph analysiert genau das. Und er benennt, was IWG möchte. Expansion. Weltweit hat das Unternehmen über 4000 Standorte, in Deutschland rund 150 Center in mehr als 40 Städten. Die Strategie hinter dem Wachstum ist simpel und radikal zugleich. Dort sein, wo Menschen produktiv arbeiten wollen. Nicht nur in Metropolen, sondern auch im Speckgürtel, in kleineren Städten, an jeder Milchkanne, wie Christoph das nennt. Auf dem Weg ins Office ist dieser Podcast eine perfekte Begleitung. Viel Spaß mit Christoph. Bevor es in das Gespräch geht. Dieser Podcast wird präsentiert von der Junike-Gruppe. Julius und Jobs Junike investieren in Hallen. Konkret bedeutet das Logistik- und Unternehmensimmobilien in wachstumsstarken Regionen. Von Hamburg bis Leipzig und von Berlin bis Kassel. Was wichtig ist, ein starker Substanzwert. Klare Value-Add-Potenziale und Nutzungsmöglichkeiten, die sich kurz- bis mittelfristig rechnen und eine professionelle Mieterstruktur. Erbpacht und Teileigentum funktionieren nicht, weil das Unternehmen sein Bestandsportfolio vergrößern möchte. Sie haben eine passende Immobilie oder ein Grundstück? Dann freuen sich Julius und Jobs Junike über ein Angebot. Gern per LinkedIn, auch über mich oder über die Homepage junike-gruppe.com. Alle Fakten dazu auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß. Immobilieros Podcast. Heute aus Hamburg mit einem sehr, sehr schönen Blick. Aber bevor wir über den Blick reden, erstmal herzlich willkommen im Podcast Dr. Christoph Schneider, CEO Deutschland von der International Workplace Group.
Ja, danke, Yvette. Schön, bei dir im Podcast zu sein und es freut mich sehr, dich bei uns hier im Center zu haben.
So, wir sind jetzt hier wo?
Ja, du hast ja angefragt und hast natürlich gut gespielt und mich entscheiden lassen, wo wir hingehen. Ich habe mich für das Signature am Jungfernstieg entschieden. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Hamburg ganz gut kennen, das ist an der Ecke Jungfernstieg, Große Bleichen, also eine der aus meiner Sicht schönsten Lagen, die es in Hamburg so gibt. Und wenn ich jetzt mal nach rechts gucke, gucke ich direkt auf die im Moment zugefrorene Binnenalster. Und hier haben wir eben eines unserer Signature Center, was eben besonders gehobene Ansprüche nochmal abdeckt und eben eines von einem guten Dutzend Centern bei uns in Hamburg ist.
So, über das Unternehmen reden wir dann gleich. Wir reden über Expansion. Wir reden über eure DNA, aber ich habe mir überlegt, ich möchte mit dir anders anfangen und du hast auch genickt und hast gesagt,
ich glaube, das ist eine gute Idee.
Und zwar möchte ich erstmal mit dir über Daten und Fakten reden. Und zwar habt ihr gemeinsam mit ARUB untersucht, wie sich wohnortnahe hybride Arbeitsmodelle auswirken. Also auf Produktivität und auf Arbeitsverhalten. So, und ich fand da einiges tatsächlich sehr erstaunlich. Dass jetzt die Pendelzeiten sinken, das fand ich jetzt nicht erstaunlich. Sag aber doch mal, bevor wir anfangen, was genau habt ihr wie gemessen?
Genau, also die Betrachtungsebene, die wir uns angeguckt haben, ist das Unternehmen an sich. Also nicht einzelne Akteure oder einzelne Personen, sondern das Unternehmen an sich. Und wir haben zwei Szenarien gebildet, einen Base Case und dann einen Case, der sich über die nächsten Jahre entwickelt. Und haben gesagt, wenn der Trend so weitergeht, wie wir den im Moment sehen, dann passiert Folgendes. Und dieser Base Case nimmt im Grunde, oder der spiegelt die derzeitige Situation wider, wo wir sagen, oder wir auch gesellschaftlich sehen, Menschen arbeiten von zu Hause oder sie arbeiten in einem, wie auch immer gearteten, Headquarter-Büro oder was auch immer. Und wir haben drei Typologien in dieser Studie herausgearbeitet, oder AROP hat das herausgearbeitet, nämlich, und das ist ja auch so ein bisschen die Einführung zum Thema hybrides Arbeiten, die Idee zu sagen, Narbe und Speiche, also ich habe ein Headquarter, ich habe ganz viele dezentrale Satelliten und ich arbeite zu Hause. Also diese drei Dinge, wir bringen also dieses Thema Satelliten und weitere Arbeitsorte damit rein. Das ist das eine Modell, Narbe, Speiche. Das andere ist das extreme Modell, Remote First, also alle arbeiten ganz fluide von quasi überall, aber eben auch aus einem Bürokontext, das ist wichtig, also können sich hier hinsetzen, können sich in Berlin hinsetzen, können sich an allen anderen Standorten hinsetzen. Und das dritte sind eben, ich nenne das mal regional verteilte, das soll im Grunde bedeuten, es gibt kein Headquarter, aber es gibt so 4, 5 feste Bürostandorte, also klassisches Unternehmen, was in München, Frankfurt, Wiesbaden und Dresden vertreten ist.
So. Schön, dass du
das habe ich gedacht, baue ich doch mal ein. Also drei Modelle, Narbe, Speiche, regional verteilt und remote first. Und die Frage ist eben, was passiert mit einem Unternehmen und mit einzelnen Aktivitäten innerhalb des Unternehmens, wenn die sich vom jetzigen Modell hin zu einem dieser drei entwickeln. Und da gibt es derer logischerweise Immobilienkosten, die berücksichtigt werden müssen, aber auch Effizienzgewinne, Mitarbeiterbindung, Fluktuation, Zeitersparnis. Ja, das ist, glaube ich, das Offensichtlichste, wenn ich weniger pendeln muss. Und eben auch Abwesenheitszeiten. Und diese Effekte wurden einzeln gemessen und dann aggregiert. Und daraus ergibt sich im Grunde dann schlussendlich diese bis zu 11% Produktivitätssteigerung.
Das ist das ist jetzt erstmal eine Zahl, die steht so im Raum. Was sagt die denn?
Naja, also die Zahl ist insofern, was die Zahl im Grunde tut, ist, sie aggregiert die einzelnen Effekte, die passieren, wenn Unternehmen anfangen, von der heutigen Situation auf hybrides Arbeiten umzustellen. So, und wie sich die dann verteilen, ist natürlich auch von jedem einzelnen Unternehmen und von jeder einzelnen Branche abhängig. Das haben wir aber eben nicht gemessen. Also die sind nicht geirrmarkt, basierend auf Branchen oder Tätigkeitsbereichen.
So, dann habt ihr noch eine Studie gemacht. Da wurden CFOs befragt, richtig?
Das ist richtig.
Da geht es jetzt nicht so sehr um die Arbeit, sondern es geht um Kosten, um Risiken. So, also die CFOs, was erwarten die von hybrider Arbeit? Kosteneinsparung. Heißt, sie brauchen weniger Bürofläche, richtig?
Das ist, ja, das würde ich mal so annehmen, korrekt?
Genau. So, und ist denn Hybrid wirkt jetzt ein Instrument Kostenreduktion? Ist das Strategie, um eben die Leute auch zu halten? Ist das die vielbeschworene Flexibilität? Was ist es denn?
Alles davon. aber wenn wir das mal auseinandernehmen und auf die CFO-Studie gucken, dann sind es im Grunde drei große Kostenblöcke. Den einen hast du gerade genannt. Das ist im Grunde die Fläche. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Jedes Unternehmen hat oder viele Unternehmen haben einen Meetingraum, der wird irgendwie 2 Tage die Woche genutzt.
Und auch nicht den ganzen Tag?
Genau. Und das ist auch unabhängig, diese gesamte sozusagen, diese Diskussion, hybrides Arbeiten hat ja noch gar nichts damit zu tun, welchen Anbieter wähle ich oder wie auch immer. Aber logischerweise, wenn ich ein anderes Unternehmen auf der gleichen Etage habe und ich sage, ich nutze den Meetingraum zusammen, ja, habe ich schon mal eine Einsparung bei Meetingraumkosten, also bei Flächenkosten. Dann natürlich Vertrags- und Kostenstrukturen. wenn ich einen 10-Jahres-Mietvertrag abschließe und ich sozusagen nicht weiß, ob mein Unternehmen wächst oder nicht, dann tendiere ich natürlich vielleicht dazu, auch jetzt schon ein bisschen mehr Fläche zu nehmen, die ich vielleicht gar nicht brauche. Das Gegenteil gibt's auch, aber die ich gar nicht brauche. Das heißt, auch in der Vertragsstruktur kaufe ich mir oder bin ich relativ inflexibel oder kaufe ich mir dem auf der anderen Seite eben Flexibilität ein. Und das Dritte ist natürlich der Betrieb. Wenn ich mir jetzt mal so ein mittelständisches Unternehmen vorstelle, was 40 Mitarbeiter hat, die müssen sich natürlich um Reinigung der Flächen kümmern, um den eigenen Drucker und so weiter. Und ich sage immer, sozusagen Reinigung sourced man ja auch meistens aus und ganz oft gibt es auch einen Vertrag mit der Kaffeemaschine oder mit dem Drucker, auch in mittelständischen Unternehmen. Warum dann nicht gleich die ganze Fläche als einen Servicevertrag haben? Ja, also das sind sozusagen die Kosten, die Kostenlogik, die du angesprochen hast. Das ist das eine Bucket. Und das andere ist eben, sind die Vorteile, die sich aus der Produktivität oder aus der Effizienz oder you name it generieren, die am Ende eben zu einer Steigerung von Lebensqualität führen, zu mehr Effizienz führen oder ähnliches.
Mhm, okay. Oder sag du mir's? Die CFO-Studie zeigt, wenn ich es richtig interpretiert habe, ja eine Bereitschaft, Büroflächen zu reduzieren, weil ja nicht mehr immer alle immer da sind. So, das heißt, die Unsicherheit für Eigentümer, wir sehen es gerade am aktuellen Markt, ist ja relativ hoch, wenn wir jetzt uns nicht gerade in A-Lagen bewegen mit super modernen Bauten. So. Ist das jetzt ein Strukturbruch, der gerade anfängt? Ist der schon vollzogen? Wie schätzt du das ein?
Ja, ich glaube, es ist uns allen offensichtlich, dass das schon seit Jahren ein Thema ist. Aus meiner Sicht auch ein Thema, was schon deutlich vor Covid angefangen hat. Es hat nämlich angefangen mit der Digitalisierung von Gesprächen, also dass wir uns für einen Podcast in persona treffen, findet ja auch selten heutzutage noch statt. Ja, das heißt, das hat schon weit vor Covid angefangen, dass wir alle ja irgendwie gemerkt haben, ich kann mich noch früher erinnern, wenn man viele Telefonkonferenzen gemacht hat, das war ja fast schon wie eine Videokonferenz light. Ja, da musste ich ja auch nicht am gleichen Ort sein. Aber aufgrund natürlich den gewachsenen Strukturen dauert es, bis sich sowas umsetzt. Covid war dann so ein Brandbeschleuniger, sage ich immer, wo das dann nochmal richtig losging. Und wir ja auch alle gemerkt haben, wenn wir das gemeinsam wollen, funktioniert das auch. So, und jetzt geht's natürlich eben die Frage von sozusagen den Anfängen um die 2010er bis 2020er, dann mit dieser schnellen Phase hin zu: Was ist eigentlich das nachhaltige Modell von hybridem Arbeiten? Und ich glaube sehr deutlich, dass das ein Strukturwandel ist. Und ich glaube auch, dass das die A-Lagen betrifft, weil auch Gebäude in A-Lagen ja anders gedacht werden müssen. Ja, also wenn ich jetzt als Unternehmen früher mein Gebäude in einer A-Lage mit 5.000 Quadratmetern bespielt habe und das jetzt 5.000 Quadratmeter sind, meine Mitarbeiter aber auch Aufgaben remote oder hybrid erledigen können und ich das meinen Mitarbeitern ermöglichen möchte, brauche ich weniger Fläche. Ergo muss das Gebäude dann für einen Multitenant zugänglich gemacht werden. Und das ist ja auch eine Chance. Ja, also ist ja auch, dadurch ergeben sich ja auch wahnsinnig viele Marktchancen. Und ich glaube, es ist eben an uns allen, gesellschaftlich diese Chancen auch richtig zu nutzen und da mutig voranzugehen.
Na, ist da zu viel Mimimimimi in der Immobilienbranche?
Nee, das würde ich gar nicht sagen. Das würde ich gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, die aus gutem Grunde bisher gewachsene Struktur mit 10-Jahres-Verträgen, auch mit Ausbau in Deutschland und so weiter, hat das eben bisher nicht vorgesehen. Und ich glaube, da ist es jetzt Aufgabe von uns allen, eben das, was viele Menschen sich wünschen, auch so umzusetzen, dass es für alle Beteiligten einen Mehrwert bietet.
Ja? Also, und glaubst du denn auch, dass so eine 10-Jahres-Verträge, dass es die nur noch viel seltener geben wird? Oder nicht viel seltener, sondern seltener?
Ich glaube, dass, wenn ich einen als, aber das ist jetzt eine reine, was ich am Markt sehe, dazu haben wir keine Studie gemacht, aber wenn ich mir angucke, was Unternehmen als Verträge abschließen, dann überlegen die sich schon sehr genau, wie viel Quadratmeter brauche ich eigentlich für 10 Jahre? Ich glaube, es gibt immer, das ist ja auch in Planungszyklen dann relevant, ich will ja, oder viele Unternehmen wollen ja auch nicht jede halbe Jahr ihren Flächenbedarf neu evaluieren, das ist ja auch ein Aufwand. Ja, das heißt, die brauchen, wenn die so ein Headquarter-getriebenes, also ein Unternehmen sind, was eine Headquarter-Fläche hat, ja, in diese Kategorie fallen, dann werden die das immer brauchen. Und dann gehe ich auch davon aus, dass die das zum Teil für 10 Jahre anmieten. Werden das alle machen? Sicher nicht. Werden es mehr werden? Sicher auch nicht. Insofern Antwort auf deine Frage, ja, natürlich werden es weniger.
Ja, ich glaube aber auch, wenn gerade so Headquarter-getriebene Unternehmen, es ist ja auch immer, ein Umzug ist ja immer mit Kosten verbunden. Das genau. Werden die natürlich versuchen zu vermeiden. Jetzt ist natürlich aber trotzdem die Frage, wie schaut man denn 10 Jahre voraus? Wie evaluiert man das denn?
Und das wäre jetzt mein nächster Punkt. Diese Analyse- und Evaluationszyklen werden einfach viel kürzer. Und ich glaube, wir müssen uns einfach klar machen, wir wissen das heute nicht.
Also wir wissen heute nicht, wie die Büros in 5, 10,
nein, 15. Weil klassischerweise, muss man ja nur Bekannte und Freunde fragen, wir auch alle gar nicht wissen, wie wir in 5 oder in 10 Jahren arbeiten wollen. Ja, also das Büro hat ja einen Zweck und wenn der Zweck sich ändert, dann muss sich auch das Büro ändern. Und früher, kann das jetzt sagen, hatten wir, ob das ein Luxus ist oder nicht, weiß ich nicht, aber die Möglichkeit, halt das auf 10-Jahres-Basis oder auf 5-Jahres-Basis zu planen. Und das ist heute eben einfach nicht mehr möglich mit allen Vor- und Nachteilen, die damit zusammenhängen. Und ich finde, das sieht man immer daran, man wird dann ja auch immer gefragt, wenn man in diesem Markt tätig ist, wie siehst du das denn und auch bei unseren Kunden und so weiter. Und dann kommt eben die Frage, wir wissen noch gar nicht, wie wir das eigentlich machen wollen. Ja, also viele kommen ja mit der Idee, ich brauche x Quadratmeter. Das ist ja immer noch so die Vorgabe. Und dann geht man das mal durch und sagt, wofür braucht ihr die denn eigentlich? Und dann fängt das Nachdenken an, wofür brauche ich die denn eigentlich? Und ich glaube eben schon, dass, wenn man sich anguckt, So vor 10 Jahren wurden immer so Bürolandschaften getestet. Ja, da gab's dann mal so eine Ecke, da wurde irgendwas ausprobiert und dann wurde in der anderen Ecke irgendwas anderes ausprobiert und dann gab's einen Planungszyklus von 1,5 bis 2 Jahren und dann hat man das implementiert und es hat keiner genutzt. Warum? Weil was vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren irgendwie gerne genommen wurde, ist eben jetzt entweder schon überholt oder irgendwas anderes. Das heißt, wir müssen uns, und das ist aus meiner Sicht einfach eine Gegebenheit, die kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist eben einfach so, da ändern sich eben die Zyklen oder da werden die Zyklen eben einfach viel, viel kürzer. Und die Frage ist ja, wie kann ich daran anknüpfen? Also wie kann ich Büroflächen schaffen? Denn auf der anderen Seite kann ich ja nicht, was heute als 10-Jahres-Ausbaupaket oder früher als 10-Jahres-Ausbaupaket funktioniert, heute in 2 Jahren machen. Ja, das heißt, wie kann ich meine Gebäude so dynamisch gestalten, dass sie auch den Anforderungen, die ich jetzt noch gar nicht kenne, die in 7, 8 Jahren kommen, dem Ganzen standhalten?
Das heißt auch Drittverwendungsmöglichkeit. Zum Beispiel heißt das die Einrichtung an sich,
naja,
bewegliche Wände, keine Ahnung was.
Und genau das gilt es eben zu definieren. Ja, und dann hat das, ich glaube, da ist es jetzt schwierig oder nicht sinnvoll, eine Allgemeinaussage zu treffen, weil das natürlich.
Es können ja viele Bausteine
genau,
sozusagen.
Ja, aber ich glaube, wir müssen uns, wir sollten jeden, also als Gesellschaft, auch wie wir unsere Flächen nutzen, sollten wir jeden Baustein in Betracht ziehen. Ja, man kann ja sagen, okay, ich nehme also so eine Immobilie wie der, in der wir jetzt sitzen, ich glaube, da kann man sich kaum vorstellen, dass da mal Wohnungen entstehen. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwie 200 Meter die Straße runterblickt, passiert genau das gerade. Ja? Und das hätte man sich vor vielen Jahren gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, darauf müssen wir uns eben vorbereiten, dass diese Flexibilität also Flexibility is King, ja? Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man auf Szenarien vorbereitet ist, die man heute noch gar nicht genau planen kann. Mhm. Und auch einfach akzeptiert, dass es die geben wird.
Mhm. Sehr gute Überleitung, komme ich doch. Dann reden wir doch dann gleich mal über die Expansion. Von euch aber vorher, nimm uns doch mal bitte mit. Also Achtung, ich komme jetzt mit Zahlen. Du sagst, ob die alle richtig sind. Also IWG hat 2024 899 Standorte neu gemacht. In Europa sind es 191. Weltweit betreibt ihr über 4000 Center. Das Ziel sind 30.000 Standorte. Ja, kannst du mal was zu Deutschland vielleicht, damit wir es ein bisschen einschränken?
Also wir sind in Deutschland mit roundabout 150 Centern präsent in über 40 Städten. Das ist, glaube ich, so eine gute Hausnummer, um den Markt so ein bisschen einzuordnen.
Okay, wie viele Mitarbeiter seid ihr?
Das fluktuiert immer.
Ja. Okay. So, wir sind im Jahr 2026. Wie sieht deine Expansionsstrategie aus? Gibt es überhaupt eine oder geht es erstmal darum, die Standorte, die ihr habt, zu halten, vielleicht noch zu idealisieren, perfektionieren, umzubauen, keine Ahnung.
Ja, also wir wollen expandieren und wir expandieren. Das ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Und wir hatten ja uns das letzte Mal gesehen auf der Expo in München und da war sozusagen in deinem Text da drin, dass ich gesagt hätte, und das gilt nach wie vor, dass wir an jeder Milchkanne ein Center haben möchten, wo es denn eben Sinn macht. Und um das ein bisschen zu unterfüttern, wir sind da, wo Menschen arbeiten oder ein Bedürfnis haben, produktiv zu sein. So, und das ist, glaube ich, das Spannende auch an dem von IWG verfolgten Konzept. Da, wo Menschen produktiv sind, wollen wir ein Ort zum Produktivsein anbieten. Ja? Und das ist eben nicht nur in den 1A-Lagen in der Stadt, sondern das ist eben auch bei mir auf dem Weg in die Stadt, wenn ich jetzt ein Stückchen außerhalb wohne oder bei mir sozusagen nicht nur im Speckgürtel, sondern auch im Dorf, wird das dann immer ein solches Center sein, wie das, in dem wir jetzt sitzen? Ganz sicher nicht, weil das wird auch, und da kommen wir ja wieder zur Anbieterseite, das ist natürlich auch gar nicht abbildbar, von der Größe her nicht, von dem Einrichtungsstandard her nicht. Aber kann das trotzdem ein Ort sein, an dem es gutes Internet gibt, guten Kaffee sozusagen eine Arbeitseinrichtung? Ja, klar. Und wenn man sich jetzt Deutschland also geografisch anguckt, dann sind wir eben schon als Land so aufgestellt, dass wir ja viele kleine wirtschaftliche Zentren haben und auch die Menschen, die produktiv sind, das eben nicht nur aus 3, 4, 5 großen Metropolregionen tun, wie das in anderen Ländern der Fall ist, sondern dass eben viele auch in kleinen Städten wohnen, in mittelgroßen Städten und ähnliches. Und die müssen ja auch in einem Büro arbeiten. Ja, oder tun es zumindest im Moment. Und da möchten wir gerne sein. Und das tun wir eben da, wo es sinnvoll ist. Das tun wir nicht auf Dolbe komm heraus. Ja, weil da spielt natürlich das vorne drauf ein. Sozusagen, wenn der Markt im Umbruch ist oder der Immobilienmarkt an sich im Umbruch ist und die gesamtgesellschaftliche Situation dynamisch, muss ich natürlich gucken, dass ich das nur da mache, wo es sinnvoll ist. Aber überall da, wo es sinnvoll ist, machen wir es.
Gut, jetzt unterstelle ich mal, dass einige leerstehende Bürohäuser, gerade in B- und C-Städten, in den Peripherien, vielleicht durchaus Sinn machen würden, aber jetzt nicht mehr genutzt werden. Dein Tisch läuft über vor Angeboten oder wie sieht das gerade aus?
Das so würde ich das nicht formulieren, weil man hat sich ja damals was gedacht, warum man da ein Bürogebäude hinbaut. Und wenn das schon länger zurück ist, dann haben da ja auch mal Menschen drin gearbeitet. Also es ist nicht so einfach zu sagen, jetzt wollen die Leute da nicht mehr arbeiten. Es gibt, das sehen wir auch immer wieder mit Anfragen, die kommen, einfach auch Flächen, die sind sehr alt und auch sehr unmodular, dann funktionieren die bei unserem Konzept auch nicht. Ja, also es muss schon sozusagen, es müssen sich schon alle ehrlich machen und sagen, nur, also wenn das in einem klassischen Markt nicht funktioniert, warum soll es dann anders funktionieren? So, und das, da muss man eben genau gucken, was sind die Hebel, die man einsetzen kann, um diese Immobilie oder um da drin das Arbeiten attraktiv zu gestalten.
Was glaubst du denn, also es war ja mal so eine Weile, ein paar Monate im Jahr 2025, wo immer wieder alle vor sich hertrugen oder viele, die ganzen Bürohäuser machen wir einfach alle zu wohnen. Das haben wir jetzt gelernt, das geht nicht, da haben auch viele schon darüber gestaunt, über dieses Ansinnen. Was glaubst du denn, was aus deiner Sicht als Bürofachmann, was wird aus den Häusern? Also kriegt man da noch mal Büro rein? Kriegt man kein Büro rein? Reißt man die einfach ab? Lässt man die stehen?
Ja, Die ehrliche Antwort ist, das kommt wirklich sehr individuell auf das Gebäude an. Ja, weil es gibt, also nehmen wir jetzt mal so ein klassisches Gebäude, was in den 80ern oder 90ern gebaut wurde. So ein Knochen, der vorne irgendwie einen Empfangsbereich hat und kleine Büros. Das lässt sich heutzutage durchaus gut nutzen. Ja, weil eben wir sehen ja, früher hatten wir so einen Trend offene Flächen. Jeder wollte im Open Space sitzen als Unternehmen und plötzlich fingen die ganzen Videokonferenzen an. Und wir haben gemerkt, Moment mal, ein in sich geschlossener Raum ist vielleicht gar nicht so schlecht. So. Das heißt, das ist ja auch ein Konzept, was durchaus wieder zurückkommt. Da sehe ich durchaus Nutzungsmöglichkeiten. Wenn es Umnutzungsmöglichkeiten gibt, geht es ja auch um ganz grundsätzliche Dinge wie, also jetzt wohnen, könnte ich überall einen Wasseranschluss hinlegen oder sowas. Und unsere Erfahrung ist eben wirklich, dass es da kein schablonenartiges Vorgehen und kein, also man muss sich jedes Objekt sozusagen einzeln anschauen.
Und noch eine kurze Nachfrage, wenn du jetzt sagst, du willst expandieren, es gibt ja auch nicht überall Neubau und es gibt, also wir haben schon gesagt, viele Bestandsflächen, wo wir uns ehrlich machen müssen, dass die einen gewissen Standard haben müssen. Kannst du vielleicht mal sagen, also du hast vorhin schon gesagt, es muss einen guten Kaffee geben, das ist jetzt relativ einfach, es muss gutes Internet geben, ist schon ein bisschen schwierig, hat auch der Eigentümer nicht in der Hand. Was für euch sozusagen noch Kriterien sind, die wichtig sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Wichtig ist, dass es, also das soll jetzt keine allgemeine Antwort sein, aber dass es eben wirklich Produktivität ermöglicht. Und wie würde ich das einfach messen? Ich würde sagen, wenn du zu Hause sitzt und die Möglichkeit hast, innerhalb von 15 Minuten, es gibt ja dieses Konzept der 15-Minute-Work-Cities, wenn du da die Möglichkeit hast, innerhalb 15 Minuten dahin zu fahren, würdest du das nutzen? Und das ist eigentlich immer ein ganz guter Lackmustest, ob funktioniert diese Fläche oder funktioniert diese Fläche eben nicht. Ja, also wenn ich mich da in den Raum setze und ich sag mal, der hat eine große Fensterfront, aber der ist eben vielleicht holzvertäfelt. Sowas gibt's ja dann auch noch von früher. Ich sage, ja gut, ist halt ein schickes altes Büro, warum nicht? Wenn ich mich aber jetzt natürlich da hinsetze und die Fenster undicht sind oder irgendwas, das meine ich mit, man kann das dann sozusagen, man kann nicht einfach alles da machen, dann würde es eben nicht funktionieren.
Und die spannende Frage ist ja auch immer, warum soll ich in ein Büro gehen, was vielleicht nicht so schick ist wie zu Hause? Also ich gehe jetzt mal so ein bisschen in den ländlicheren Raum, ne? Also ich wohne in einem Einfamilienhaus, das ist jetzt 3 oder 4 Jahre alt, ich habe da Fußbodenheizung und ich habe eine Klimaanlage, keine Ahnung was, und soll dann in ein Büro gehen, was jetzt vielleicht nur eine Belüftung hat und eben keine Klimaanlage und wo es komisch riecht. Also, ne? Ich übertreibe, aber
ja.
Das ist ja auch dann immer sehr individuell.
Was du ansprichst, ist ja, und das ist ja genau das, wo ich sage, was vor 10 Jahren oder nicht vor 10, sondern sogar vor 15 angefangen hat. Was ist eigentlich die Daseinsberechtigung eines Büros? Ja. Und diese Frage muss sich in der Logik dann auch jedes Unternehmen stellen. Ja. Warum wollen eigentlich meine Mitarbeiter außen im Büro arbeiten? Ich bin der Meinung, da gibt es schon viele Gründe, warum das Sinn macht. Aber die muss man ja auch dann eben seinen Mitarbeitern sehr sinnvoll erklären und auch mit denen sprechen und sagen, das sind die Gründe, teilt ihr die? Und aber ich würde nochmal eine Gegenthese aufmachen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich mache immer, wenn ich sozusagen versuche, Freunden zu erklären, wie unsere Strategie ist, würde ich immer sagen, wenn ich dir ein top ausgestattetes Büro neben dein Wohnung, Haus, wie auch immer setzen würde, würdest du da morgens rübergehen? Dann sagen die überwältigende Mehrheit, ja klar. Also jeder, wenn ich ihn vor die Wahl stelle, vom Homeoffice, Küchentisch oder wie auch immer sozusagen die Gegebenheiten sind, von dort zu arbeiten oder auf die Straße gegenüber zu gehen, sagt er ja. Das heißt, eigentlich möchte gar keiner zu Hause arbeiten. Die Menschen, so ist zumindest meiner Wahrnehmung, arbeiten aber von zu Hause, zum Großteil, weil sie sich die Pendelwege sparen wollen. Ja, das ist ja, wenn du den ländlichen Raum ansprichst, genau gerade da wichtig. Und da ist eben die Frage, kann ich nicht auch in kleineren Städten einen Raum schaffen, wo diese Menschen zum Arbeiten hingehen. Und viele Kommunen machen das ja schon. Also ich kenne so ein paar Beispiele, wo die erste Etage über der Bibliothek dann halt der gemeinschaftlich genutzte Arbeitsbereich ist. Und da gibt's auch 5 Einzelbüros. Dann kann ich dann so eine Tageskarte für 10 € kaufen. Und ich glaube, da gibt's einfach wahnsinnig viel, Potenzial zu holen. Wie man das dann umsetzt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube eben nicht, dass viele Menschen gerne von zu Hause arbeiten, wenn man ihnen das Gleiche ohne Pendeln ermöglichen würde.
Mhm. Welche Rolle spielt Community in deinen Augen? Weil es war ja mal eine Weile so dieses Narrativ, ne? Also die Firmen, die dann da sitzen, die vernetzen sich alle und so. Also auch da sind wir ja so ein bisschen davon abgekommen, weil wir sehen, dass dann eben doch jeder sein Ding macht.
Sagst du ja gerade, das hast du die Antwort selber gegeben und die teile ich total. Also ich glaube, dieses Community-Modell hat eine Daseinsberechtigung für sehr, sehr viele Branchen. Ich glaube auch für sehr, sehr viele Unternehmen, die eben kleine Unternehmen sind, weil man ja auch arbeitet, um sich zu vernetzen. Ja, also das gehört ja auch, ist auch ein Teil von der Arbeit. Deshalb glaube ich, gibt es das. Und das haben wir vorhin gesagt, die ist sehr dynamisch, aber das, glaube ich, wird es in der Tat immer geben. Die Frage ist halt, wie groß ist dieser Anteil? Und ich glaube, diese Idee, dass das jedes Unternehmen braucht und dass jedes Unternehmen am Ende auch besser macht, glaube ich, ist nicht so groß, wie wir vor 10 Jahren mal angenommen haben. Ja, weil das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist ja, da kommen wir jetzt wieder auf diese ländlichen Themen, auf sozusagen das, was wir machen, sozusagen daneben gestellt. Wenn ich aber sage, ich biete ein Produkt an, was sehr, sehr stark auf den Fokus setzt, auf diesen Community-Gedanken, dann muss ich ja eine gewisse Größe haben. Und diese Größe kann ich in der kleinen Stadt schwierig abbilden, weil der Einzugsraum einfach zu niedrig ist. Das heißt, Antwort auf deine Frage, ich glaube, die Daseinsberechtigung ist da, aber ich glaube, sie ist kleiner vom Volumen her, als wir uns das vor 10, 15 Jahren mal gedacht haben.
Ich glaube ja immer, dass es auch so für Einzelkämpfer oder für sehr kleine Unternehmen, also wenn ich jetzt als Grafiker selbstständig bin und ich sitze in so einem Büro, wo dann eben auch mal ein Exposé gebraucht wird, eine Homepage erstellt werden muss, hat das ja für mich auch durchaus...
Genau. Wobei ich dann immer wieder sagen würde, aus eigener Erfahrung guckt man dann doch zuerst einmal bei Google, was es da so gibt
und nicht neben sich. Ja. Welche Rolle spielt denn Untervermietung bei euch? Weil wir vorhin gerade über die langen Kurzfristigkeit von Mietverträgen gesprochen haben und wenn wir jetzt gerade so auch in B- und C-Städten gucken und aber auch kommen aus Frankfurt gerade wieder. Da sieht man ja auch in den Top-Lagen, A-Lagen, sehr viel freie Fläche.
Ja.
Untermietung, Untervermietung.
Du meinst jetzt, wo wir als Untermieter reingehen? Ja. Gar keine bis verschwindend gering. Das liegt im Grunde daran, dass der Kunde davon nichts hat. Also die Frage ist, der Kunde möchte einen Service auf einer Fläche und ich bringe dann ja, wenn ich so ein Untermietverhältnis mache, einen weiteren Mittelmann rein, nämlich den eigentlichen Mieter. Der hat berechtigte Interessen und ich verkompliziere dadurch ein Modell. Das heißt, jetzt gibt's plötzlich, wenn der Kunde auch noch dabei ist, den Vermieter, den Mieter, den Untermieter und den Endkunden. Also du hast ja plötzlich du baust da ja ein relativ großes Konstrukt auf, spielt aus unserer Erfahrung eine sehr, sehr untergeordnete Rolle.
Okay, so. Haben wir noch was vergessen aus deiner Sicht, was wir unbedingt noch besprechen müssten? Weil wir sind ja jetzt einmal hier durch das Hybrid, Coworking, flexible Office durchgerauscht.
So schnell geht's,
genau. Lieber Christoph, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Ich würde dann mal übernächstes Jahr nochmal nachhören, wie es so mit der Expansion geklappt hat. Und vor allen Dingen, was ich ganz spannend finde, wie sich dann so die Länge der Mietverträge und die Ansprüche auch der Kunden, das ist vielleicht noch eine abschließende Frage. Nimmst du eine Veränderung wahr? Also was wünschen sich Kunden heute viel mehr? Wir sind gerade so ein bisschen Community nicht so, aber was wollen die unbedingt haben?
Jetzt hast du noch mal ein ganz großes Thema aufgemacht.
Ja, dann los.
Also ich nehme wahr, die Kunden wollen im besten Fall tägliche Flexibilität. Also wenn man sich anguckt, und das ist ja auch das, wofür wir als EWG stehen, du hast bei uns am Ende Du kannst bei uns am Ende dein fixes Büro haben, aber du kannst trotzdem morgens aufwachen und sagen, ich gehe woanders hin, an einen anderen Standort. Sei es, weil ich sage, ich brauche eben heute eher einen kreativen Space, weil ich nicht so weit pendeln will, weil ich irgendwie Kunden in Berlin habe oder ähnliches und eigentlich in Hamburg wohne und deshalb dort bin. Und das nehmen wir wahr, dass das immer stärker nachgefragt wird. Ja, also dieser Wunsch von, ich möchte mich gar nicht unbedingt nicht nur einen kurzen Zeitraum binden, sondern ich möchte eine Lösung haben, die mir im täglichen Doing die Flexibilität gibt, die ich brauche, um produktiv zu sein.
Spannend, ja. Also heißt Tagessätze. Also ich kann jetzt für einen Tag bei euch dann einen Schreibtisch mieten, einen Konferenzraum.
Sowas, genau. Oder ist es eben ein Paket mit drin? Und das, ich glaube, das spiegelt auch einfach die Lebensrealität von vielen, ich sag mal, von uns allen ja im Grunde wieder, dass ich eben an Tag A was anderes brauche als an Tag B. Und wenn ich es nicht brauche, ist auch in Ordnung. Ja, aber es wird eben immer stärker nachgefragt und der Wunsch, diese Möglichkeit zu haben, wenn ich sie denn brauche, das ist, glaube ich, das sieht man, dass das zunimmt. Das wird aber, glaube ich, in der Zukunft noch viel, viel mehr zunehmen.
Und was tut ihr als Unternehmen? Weil das ist immer so ein bisschen mein Schmerz. Ich bin ja auch deutschlandweit unterwegs. Es ist halt unfassbar komplex. Du brauchst halt für alles immer irgendeine App. Dann wird dir irgendein Code zugeschickt. Da musst du dich irgendwo einloggen. Da musst du irgendwie. Also für mich, die das jetzt nicht jeden Tag macht, ist das immer viel zu komplex. Und da verliert ihr natürlich so Leute wie mich, sind da sofort verloren, wenn es dann zu viel Arbeit macht. So flexibel zu sein. Wie reagiert ihr darauf?
Also erstens, natürlich haben wir eine App, über die das alles funktioniert. Aber im Grunde reagieren wir darauf, indem wir eben sagen, wir haben nicht nur 150 Standorte, sondern die sind eben auch in 40 verschiedenen Städten. Ja, also mit uns kannst du jetzt schon in 40 verschiedenen Städten in Deutschland arbeiten und global eben in über 4000 Centern. Und das ist auch aus meiner Sicht ein Hauptbestandteil des Markenkerns, dass ich eben für diese Flexibilität gar nicht so viele Hürden brauche. Also ja, ich gehe in das andere Center, logge mich da ein und bin da. Mhm. Und da sehen wir schon einen sehr großen Trend.
So, hast du mir jetzt ein wunderbares Argument geliefert, warum ich viel mehr im Ausland unterwegs sein
oder auch im Inland, ja?
Also Homeoffice mit schönem Ausblick sozusagen.
Genau, ja. Gut erklärt. Das glaube ich, ja, mit allen Produktivitätsvorteilen, genau. Und schönem Ausblick.
Lieber Christoph, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben es jetzt noch mal, hinten raus haben wir noch mal noch ein Thema gefunden, mein Gott. Aber wir hören uns wieder wir sehen uns wieder und dann sprechen wir auch noch mal über Expansion und wie sich das alles so entwickelt. Vielen lieben Dank.
Hat mich sehr gefreut, Yvette. Vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.